Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Jeder von uns hat absolut eine Verantwortung für natürlich die eigene Gesundheit, aber ich finde noch viel mehr auch den anderen Menschen zu ermöglichen, gesund zu bleiben. Die Wissenschaft lebt vom Diskurs. Das war, glaube ich, am Anfang der Pandemie auch für die Bevölkerung schwierig zu verstehen. Den Anspruch auf Gesundheit, den hat kein Mensch. Man hofft, dass man gesund bleibt. Und es ist toll, wenn es medizinische Möglichkeiten, medizinischen Fortschritt gibt, der einem hilft, gesund zu bleiben.
Heute bei mir zu Gast ist die Virologin Ulrike Protzer. 2007 übernahm sie den Lehrstuhl für Virologie an der Technischen Universität München und ist seitdem Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und mit diesem Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut bringen wir Menschen nach vorne, die in Deutschland etwas bewegen. Jetzt aber erst einmal herzlich willkommen, Ulrike Protzer.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sind Medizinerin. War Ihr liebstes Schulfach Biologie?
Schon. Biologie und Biochemie war das, was mich am meisten fasziniert hat.
Ungewöhnlich. Ist das etwas, was gefördert wurde damals schon in der Schule, wo Sie waren, im Gymnasium oder in Ihrer Familie?
Eigentlich gar nicht. In der Familie sind alle irgendwie Lehrer und Kaufleute. Und mich hat aber die Naturwissenschaft immer fasziniert und ich habe Mathematik geliebt in der Schule. Und es war aber ein humanistisches Gymnasium, also die meisten haben Latein und Griechisch genommen. Und damit konnte ich nicht so viel anfangen mit meinem eher naturwissenschaftlichen Grundgedanken. Ich habe zwar das große Latinum und auch das Graecum, aber habe mich daneben in der Oberstufe doch entschieden, mich auf Mathematik und Biochemie als die beiden Abiturfächer zu fokussieren.
Toll, muss ich jetzt einfach so von der Leber weg sagen. Heute wird ja immer versucht, mehr Frauen für die Naturwissenschaften zu begeistern, besonders junge Mädchen, auch mit dem Girls Day und naturwissenschaftliche Fächer stark zu machen in Schulen. Wie ist Ihr Eindruck? Rücken in Ihrem Fach immer mehr junge Frauen und Mädchen nach?
Ja, auf der Ebene der Studenten, gerade in der Medizin, ist ja die Mehrheit inzwischen weiblich. Das hängt einfach auch mit dem Numerus Clausus zusammen, der die Einstiegsbarriere darstellt. Und die Mädels machen halt im Schnitt ein besseres Abitur als die Jungs. Deswegen gibt es auch mehr weibliche Medizinstudierende. In den naturwissenschaftlichen Fächern ist das noch nicht so. Da hängt es in der Biologie, das ist auch weiblich dominiert. Aber sobald es dann in Richtung Biochemie, Chemie, Physik geht, dann wird das doch wieder sehr stark männlich.
Also der Numerus Clausus, aber ein Interesse, wie man das in Schulen fördern könnte. Haben Sie eine Idee, einen Tipp, was man den jungen Mädchen heute mit an die Hand nehmen kann? Mal ausprobieren, was an Technik oder was selber zu gestalten? Oder was sollten Lehrer mit in ihren Lehrplan nehmen?
Ich glaube, wichtig ist es, die Faszination zu wecken. Und die Faszination im Bereich der Bio und der Biowissenschaften ist ja, dass ich es immer erklären kann. Also ich kann was bildlich erklären und wenn es noch so komplex ist und wenn ein Lehrer das rüberbekommt, dann kriegt er auch, glaube ich, die Mädchen in die Faszination. Und wichtig ist es auch, die Jungs tun sich ja meist in diesen naturwissenschaftlichen, technischen Fächern etwas leichter. Ich habe mir von Lehrkräften sagen lassen, es ist sehr gut, die Klassen durchaus zu separieren, gerade so zum Beginn der Pubertät, weil sich die Mädchen dann mehr trauen und umgekehrt natürlich auch in eher weiblich dominierten Fächern dann die Jungs mehr trauen. Und da dieses Selbstvertrauen zu geben und das Interesse zu wecken, ich glaube, das ist das A und O.
Das ist spannend. Ich erinnere mich noch sehr gut, für mich war der tollste Biologie-Moment, als wir mit dem Experimentieren angefangen haben. Und genau das, was Sie sagen, wenn als junger Mensch erlebbar ist, das, was ich da tue, doch auch selber im Experiment. Ich kann was beobachten, nachvollziehen, einen Schluss daraus ziehen und den versuchen mitzuteilen, dass das ein starker Gewinn ist. Jetzt betreiben Sie Grundlagenforschung, was ja ein ganz wichtiges Gebiet ist. Wie ist das aber, wenn Sie nach Hause kommen? Können Sie zu Hause über Ihre Arbeit reden oder ist das so kompliziert als Virologin, dass da alle aussteigen?
Nein, das kann man gut erklären. Das kann man selbst Kindern in der Schule erklären. Ich würde mal sagen, Ende der Grundschule erklären, was ein Virus ist. Das ist gar nicht schwierig. Natürlich ist die Arbeit dann im Detail, wie in jedem spezialisierten Fach, sehr komplex und geht sehr in die Tiefe. Was wir machen, ist aber auch keine so ganz reine Grundlagenforschung, sondern wir machen Grundlagenforschung mit einem Translationsaspekt. Also wir überlegen uns sehr stark, wie können wir zur Heilung einer der weltweit wirklich wichtigen Erkrankungen beitragen. Und das geht eben am besten, wenn man die Grundlagen wirklich gut versteht. Und wenn man die versteht, hat man auch neue Ideen und hat neue Ansätze. Und nach diesem Prinzip arbeiten wir.
Auf Ihr Thema, Sie arbeiten stark auch zur Hepatitis B-Forschung, kann man über Sie nachlesen. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das ein Schwerpunkt ist, wo es sich lohnt, sich ganz stark in der Forschung für zu machen?
Es gibt ja immer so prägende Erlebnisse, die einen dahin bringen. Und neben jetzt meiner Begeisterung für die Naturwissenschaften habe ich ja dann doch mich entschieden, Medizin zu studieren. Einfach unter der Überlegung, naja, wenn du Medizin studiert hast, dann kannst du ja nachher alles machen. Du kannst Arzt werden, du kannst aufs Land gehen, du kannst in die Entwicklungshilfe gehen. Sehr motiviert als, sehr, sehr motivierend als junger Mensch immer. Und du kannst natürlich auch naturwissenschaftlich arbeiten und in den biomedizinischen Fächern am Erkenntnisgewinn arbeiten. Und dann bin ich tatsächlich im praktischen Jahr nach Südafrika gegangen. Und was dort sehr prägend war, ist, dass es Infektionserkrankungen wie HIV oder Hepatitis B nicht gab. Unter der Apartheid hat die damals noch weiße Regierung entschieden, das sind so Erkrankungen, die sind so schmutzig, die haben die Schwarzen und die armen Inder, über die reden wir hier nicht. Und das fand ich irgendwo schockierend und habe mich deswegen damit auseinandergesetzt, wie häufig das Ganze doch ist. Und habe dann gesehen, das ist wahnsinnig häufig und es ist wahnsinnig wichtig, dass man da offen drüber spricht, dass man Menschen nicht ein Stigma anhängt und dass man ihnen eine Chance gibt, dass sie nicht an diesen Erkrankungen sterben müssen, was ja ein langsamer Tod ist. Ja, man hat das ja über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte und irgendwann stirbt man dran. Und das war schon so die Motivation, mit der ich dann auch in die medizinische Ausbildung gegangen bin und gesagt habe, ach, da möchte ich einfach was bewegen, da möchte ich was tun.
Reisen Sie heute auch noch manchmal nach Afrika?
Ja, ja, absolut. Wir waren gerade vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal in Afrika. Wir haben auch, ich leite ein großes von der EU gefördertes Konsortium. Da haben wir afrikanische Partner mit dabei. Und das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Denn unser Auftrag muss ja schon sein, dass wir in der Ausbildung weiterhelfen von jungen Menschen, die dann dort ihr Land weiter ausbauen. Aber natürlich, dass wir sie auch in Projekte mit einbeziehen und dass sie auch in den Projekten mit lernen können und die Dinge bei sich zu Hause einfach mit etablieren können, um die Chance zu haben, irgendwann auf dem Niveau zu sein, wie wir eben auch in den ja, weiterentwickelten westlichen Ländern sind.
Nehmen Sie uns doch mal mit in ein afrikanisches Krankenhaus. Was können wir da denn lernen, was wir hier in unsere Krankenhäuser mitbringen sollten? An Kultur, an Ideen, vielleicht an menschlichem Miteinander?
Also ich habe in Südafrika, in Durban, in einem Krankenhaus für Schwarze und arme Inder gearbeitet. Und die Ärzte dort waren ganz wenig Weiße, waren sehr viel Inder. Und was hochinteressant war, die waren super gebildet, weil sie nie in der privilegierten weißen Schicht waren, sondern immer in der weniger privilegierten, eben nicht weißen Schicht waren. Und die haben eine unglaubliche Bildung gehabt, waren super differenzierte Menschen und waren ganz, ganz tolle Ärzte. Die haben sich um ihre Patienten dort gekümmert mit einer Leidenschaft, mit ganz beschränkten Möglichkeiten. Man muss sich das mal vorstellen, das ist nicht wie bei uns, dass es da klimatisierte Zimmer gibt, wo man im sauberen Bett liegt, sondern da liegt man weitestgehend auf Pritschen. Im Zimmer sind halt so viele Menschen drin, wie eben gerade es einen Ansturm gibt und wieder reinpassen. Wenn man ins Krankenhaus kommt und man will eine Behandlung, dann auch wenn der Fuß ab ist, und es war wirklich so, dass der neben der Pritsche stand, dann musste derjenige erstmal unterschreiben und die Verwandten mussten kommen und mussten bezahlen, damit er behandelt werden darf. Das sind ganz, ganz, ganz andere Zustände, als bei uns sind. Die wünschen wir uns natürlich hier überhaupt nicht hin. Aber diese Menschlichkeit dieser ja, hochgebildeten, damals vorwiegend indischen Ärzte, die sich dann für die arme Bevölkerung eingesetzt haben, das war schon was ich sehr, sehr faszinierend und beeindruckend fand.
Also ich möchte keine Kulturwissenschaft mit Ihnen betreiben, sondern es ist einfach, wenn ich die Möglichkeit habe, das von Ihnen zu erfahren, weil mir das an anderer Stelle tatsächlich aber in Irland mal in einem katholischen Krankenhaus anders zuteil geworden ist. Der Umgang mit Krankheit und Tod und dem Menschen, der davon betroffen ist, erscheint mir hier oft sehr, sehr zurückgedrängt, also es wird vieles verdrängt, auch an Krankheit, an Umgang damit. Und ich habe das mal als eine Art wirklich auch dieses Bewusstsein, dieses Leben mehr reinholen, auch in die Krankenhäuser erlebt. Ist das in Südafrika auch so, dass man alles erlebt auf einmal, also Geburt neben Tod und die Familie kommt und eigentlich dieser Mikrokosmos Leben sich auch so im Krankenhaus abspielt?
Wenn man in Afrika ist, sondern wenn man in Afrika arbeitet, dann sind natürlich Leben und Tod viel näher beieinander als bei uns. Dass mal jemand stirbt, das ist dort viel normaler. Und der Anspruch, da gibt es doch Mediziner und die müssen sich ja dann bitte mal darum kümmern, dass meine Erkrankung hier wieder geheilt wird, der ist halt nicht da. Das ist ein ganz anderes Erleben. Man ist froh, wenn man Zugang zu medizinischer Betreuung hat. Man ist froh, wenn man Impfungen bekommt, die einem das Leben retten können und die einen vor Krankheit bewahren. Man ist froh, wenn man überhaupt hygienisch sauberes Wasser hat, wenn man die Möglichkeit hat, sich hygienisch sauber zu verhalten. Das sind so Dinge, die sind für uns ja so wahnsinnig weit weg. Und in unserer Gesellschaft hat sich da schon ein Anspruch breit gemacht, den ich manchmal schwierig finde. Das ist so ein Anspruch auf Wohlstand und auf Gesundheit. Und den gibt es eigentlich nicht. Den Anspruch auf Gesundheit, den hat kein Mensch. Man hofft, dass man gesund bleibt. Und es ist toll, wenn es medizinische Möglichkeiten, einen medizinischen Fortschritt gibt, der einem hilft, gesund zu bleiben. Aber den Anspruch, gesund zu bleiben, hat natürlich letztendlich kein Mensch. Und das ist vielleicht das, was auch im Rahmen der Pandemie für viele dann so schockierend war. Da kommt dann so ein Virus und das macht jetzt überhaupt keinen Unterschied, ob ich in einem Entwicklungsland oder in einem hochentwickelten Land lebe. Und es macht auch keinen Unterschied, welche Hautfarbe ich habe oder Religion. Es macht keinen Unterschied, ob ich Männlein, Weiblein bin. Das ist so einem Virus einfach ganz egal. Da ist dann jeder Mensch plötzlich wieder gleich. Und das war, glaube ich, für viele schon nochmal was, wo sie einfach zweimal schlucken und nachdenken mussten.
Nicht nur einen Anspruch auf Gesundheit nicht zu haben, hat jeder von uns denn eine Verantwortung für die Gesundheit? Die eigene und die der anderen?
Jeder von uns hat absolut eine Verantwortung für natürlich die eigene Gesundheit, aber ich finde noch viel mehr, auch den anderen Menschen zu ermöglichen, gesund zu bleiben. Wenn man den Liberalismus ganz in die Grundsätze zurückverfolgt, dann heißt er ja, jeder hat die großmögliche Freiheit, aber sie endet da, wo ich die Freiheit eines anderen Menschen einschränke. Und in dem Moment, in dem ich einen anderen Menschen gesundheitlich gefährde, schränke ich natürlich seine Freiheit ein. Und das ist, glaube ich, was wir uns auch immer wieder bei aller Freiheitsliebe zu Gemüte führen sollten, dass es da einfach Grenzen gibt. Und die Grenze ist dort, wo ich die Freiheit des anderen Menschen einschränke oder eben ihm einem Risiko aussetze, das ich vielleicht gar nicht bewusst tue, vielleicht auch unbewusst tue, irgendeine gesundheitliche Gefährdung einzugehen.
Wenn wir gerade über das Virus, Coronavirus auch gesprochen haben, Sie sind in den letzten Jahren ja auch in der Öffentlichkeit bekannter geworden, dadurch, dass Sie Informationen über die Pandemie oder das pandemische Geschehen auch in die Öffentlichkeit vermittelt haben. Hat Sie das geschärft in der Hinsicht der Wissenschaftskommunikation, Botschaften so zu formulieren, dass ein jeder von uns diese hochwissenschaftlichen Erkenntnisse möglichst leicht verstehen kann?
Es hat mir auf jeden Fall geholfen, mit Menschen, die Profis in der Kommunikation sind, zusammenzuarbeiten. Die gibt es natürlich als Journalisten beim Radio, in der Presse, auch beim Fernsehen. Und das hilft einem schon sehr, wenn man dann da auch Tipps bekommt. Aber was mir noch mehr geholfen hat, war, glaube ich, dass ich in der Schulzeit einfach immer viel Nachhilfe gegeben habe, um mir ein bisschen Geld zu verdienen. Und weil ich Mathematik so gerne mochte, habe ich halt immer Mathe-Nachhilfe gegeben. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das gut erklären kann und spannend erklären kann, mit Beispielen, mit anschaulichen Beispielen erklären kann, dann verstehen die anderen das auch. Die damals ja jüngeren Schüler das auch. Und das ist, glaube ich, das, was mir am allermeisten geholfen hat, Dinge ja anschaulich zu erklären.
Jetzt sind Sie ja schon lange Zeit in München. Ihre Nachhilfestunden werden Sie damals gegeben haben, dort, wo Sie zur Schule gegangen sind. Ich glaube, im Rheinland und andere Stationen haben Sie also ja noch kennengelernt, weltweit. Wo würden Sie denn heute sagen, fühlen Sie sich zu Hause?
Also jetzt fühle ich mich hier in München zu Hause. Wir sind jetzt einfach schon ja 12 Jahre hier. Es ist eine hochattraktive Stadt, weil sie sehr international ist, weil sie deutlich diverser ist, als man so von außen vielleicht denkt, weil, wie ich finde, sie eine faszinierende Kombination hat zwischen Laptop und Lederhosen, aber auch viel Kultur und natürlich auch eine traumhaft schöne Landschaft außenrum hat. Insofern muss ich sagen, bin ich hier angekommen und fühle mich hier zu Hause, auch wenn ich mein Leben sicherlich sehr viele verschiedene Stationen hatte und mir nie vorstellen konnte, länger als 5 Jahre irgendwo zu bleiben.
eine Wanderschaft. Wo findet man sie in München, wenn Sie mal nicht an der TU München unterrichten und mal einfach entspannen wollen?
Sehr, sehr gerne. In den Bergen, sehr, sehr gerne draußen beim Nordic Walking. Wir tanzen auch gerne, also durchaus auch mal im Tanzsportverein, wo wir uns dann ein bisschen bewegen und versuchen auch körperlich fit zu halten. Ja, oder sonst auch mal mit Freunden einfach gemütlich beim Glas Wein oder bei einem Grillabend zu Hause.
Wie erleben Sie die Studierenden hier in München? Sie haben ja auch an vielen Universitäten unterrichtet. Merkten Sie, dass hier ein, wie soll ich jetzt sagen, dass hier dadurch, dass Sie wahnsinnig interessante Möglichkeiten an der Universität haben, an der Sie sind, auch eine andere Art von Studentenschaft sich findet?
Nein, das merkt man, also ich merke das nicht. Wenn man im Medizinstudium unterrichtet, ist es leider so, dass es ein sehr verschultes Studium ist und die Studierenden auch auf Effizienz getrimmt hauptsächlich das machen, wo sie einfach ihre Klausurpunkte dafür bekommen. Ich finde das immer sehr schade, weil ich immer denke, meine Güte, das sind die vermutlich intelligentesten 2-3% unserer Abiturienten, die halt einfach das beste Abitur gemacht haben. Und die setze ich jetzt dahin und lasse sie Telefonbücher auswendig lernen und dann lasse ich sie vielleicht Orangen impfen. Also das kann es irgendwie nicht ganz sein. Und deswegen haben wir auch ganz gezielt versucht, sowohl die Medizinstudierenden, aber als natürlich auch die naturwissenschaftlich Studierenden für diese medizinischen Grundlagenthemen, biomedizinischen Grundlagenthemen zu begeistern und für die biomedizinische Forschung zu begeistern. Und da kommt dann wieder ein ganz anderes Bild dieser jungen Menschen raus. Da merkt man nämlich die Intelligenz, wie schnell die sich in was eindenken können, wie schnell die auch Zusammenhänge erfassen können, die relevanten Fragen stellen können und eben nicht nur irgendwas auswendig lernen und wieder ausspucken können.
Das ist toll. Doch, da glaube ich, Sie vermitteln auch, dass Lehre macht Ihnen Spaß, oder?
Total, ja.
Die Begegnung, der Austausch und auch ruhig sich so inspirieren am gegenseitigen Miteinander.
Absolut, absolut. Und das betrifft natürlich die Doktoranden, die am Helmholtz-Zentrum sind, ganz genauso wie die Studierenden an der TU München. Das absolut.
Inwieweit haben Sie die Chance, bei der Grundlagenforschung mit anderen Wissenschaftlern, also international zusammenzukommen und zu arbeiten?
Alle Fächer, Forschungsfächer, wenn man die auf einem hohen Niveau betreibt, sind natürlich sehr international. Unsere Konkurrenz sitzt nur bedingt in Deutschland. Die sitzt hauptsächlich international. Die sitzt in den USA, die sitzt natürlich auch in europäischen Ländern, in Frankreich, in England. Die sitzt aber zunehmend auch in den asiatischen Ländern, vor allem China, die da sehr, sehr viel investieren. Und das führt nicht nur zu Konkurrenz, sondern auch zu Kollaboration, dass man Dinge zusammen macht. Und das ist jetzt ein bestimmtes Fachgebiet. Was das Spannende vor Ort dann ist, dass man wirklich auch interdisziplinär zusammenarbeiten kann. Also wir haben Projekte mit den Biochemikern, wir haben aber auch Projekte mit den theoretischen Physikern, wo man so denkt, hups, wie passt denn das jetzt zusammen? Aber diese Möglichkeit hat man natürlich in so einem fantastischen und vibrierenden Forschungsumfeld wie der der Münchner Bereich das einfach ist mit seinen zwei Exzellenzuniversitäten, hervorragenden Forschungsinstitutionen. Und das macht schon auch super Spaß. Mhm.
Reisen Sie dadurch jetzt heute auch noch viel ins Ausland?
Ich bin vor Corona sehr, sehr viel gereist, wahrscheinlich zu viel. Das hat sich jetzt sehr geändert, dadurch, dass es ja mit Videokonferenzen, auch Video, wirklich Meetings auf internationaler Ebene die Möglichkeit gibt, auch Vorträge zu halten, ohne dass ich für einen 15-Minuten-Vortrag einmal halb um den Globus fliegen muss. Da hat sich viel getan. Dadurch ist das Reisen deutlich seltener geworden. Ich muss sagen, ich vermisse das auch nicht. Ich finde, das ist ökologisch sehr, sehr sinnvoll, dass man sich da geändert hat. Aber ab und zu muss es natürlich auch mal den persönlichen Austausch geben. Also man wird sich da auf eine gute neue Balance einspielen müssen, wo man sagt, vieles, einfach Informationsaustausch kann ich wunderbar auch im Online-Format machen. Aber dieses menschliche Mal, was zu diskutieren, auch mal was kritisch zu diskutieren. Ja, wenn ich eben nicht so der gleichen Meinung bin wie der andere, dann ist es besser, man sitzt sich gegenüber, man schaut sich in die Augen und kann dem Kollegen dann auch sagen, du pass mal auf dein letztes Ergebnis da, das kann ich nicht so richtig glauben. Hast du da nicht vielleicht das und das vergessen oder hast du das und das berücksichtigt? Und der kann sagen, ja, natürlich habe ich das getan oder eben auch zugeben, boah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Mhm.
Also das ist ganz wertvoll, dass wir, nehme ich Ihren Worten, dass dieser persönliche Austausch eben einen auch weiterbringt in der Forschung. Also nicht nur das Austauschen von Papieren oder mal lesen, sondern dass auch hier die gelebte Diskussion, wie jeder Diskurs eigentlich hier so das Salz in der Suppe ist in Ihrem Miteinander.
Das ist in der Wissenschaft so. Die Wissenschaft lebt vom Diskurs. Das war, glaube ich, am Anfang der Pandemie auch für die Bevölkerung schwierig zu verstehen, die immer gern so die Leitlinie gehabt hat, was ist es denn nur und was tut man denn nur? Und die Wissenschaft lebt aber vom Diskurs. Und auch nur das bringt einen wirklich weiter, weil damit die immer wieder neuen Fragestellungen aufkommen und auch das kritische Hinterfragen auch der eigenen Forschungsergebnisse vorangebracht wird. Und das ist, macht unheimlich Spaß, ist sehr challenging, muss man sagen, weil natürlich alles, was man tut, ständig auf den Prüfstand gestellt wird und einem die Kollegen auch mal sagen, pass mal auf, das ist jetzt irgendwie einfach Schmarrn, was du da gemacht hast, ja, weil du hast den falschen Ansatz gewählt oder du hast über die Kontrolle nicht wirklich nachgedacht. Aber das ist natürlich das, was einen inhaltlich und qualitativ auch weiterbringt.
Jetzt sind Sie ja in die Öffentlichkeit gegangen, indem Sie die Dinge auch erklärt haben während der Pandemie. Werden Sie jetzt im Supermarkt erkannt?
Ja, leider schon. Ich habe schon manchmal überlegt, ob ich immer mit Sonnenbrille und Maske laufen sollte.
Ich frage Sie das jetzt mal. Menschen kommen auf Sie zu und sagen, ach, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Sind Sie doch Frau Protzer oder...
Es gibt entweder die Möglichkeit, dass jemand direkt auf einen zukommt, ja, und sagt, ach, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ich habe Sie schon gesehen. Es gibt aber auch die, die sagen, ach, wir kennen uns doch irgendwoher. Wo waren Sie denn in der Schule? Und dann so mal das halbe Leben abfragt und dann irgendwie da nicht drauf kommen, das ist dann meist amüsant.
Das halbe Leben können wir heute nicht mit Ihnen besprechen an der Stelle, aber Sie haben uns wertvolle Gedanken und Ideen und auch tatsächlich aus Ihrem Leben jetzt mit mir Stationen geteilt. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, Frau Protzer.
Sehr gerne.
Wer mehr zu Ulrike Protzer erfahren möchte, schaut bei dem Podcast unten in die Shownotes. Dort finden Sie alle Links auf Ihre Homepage an der TU München und zum Helmholtz-Institut und wie Sie Ihre Wissenschaft angeht, wie ihr Selbstverständnis als Wissenschaftlerin ist und welche Forschung sie genau betreibt, können Sie in den RHI-Kontexten mit Martin Michael Lang hören. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zugehört haben und freue mich, wenn Sie auch den nächsten Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut wieder einschalten.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!